Ja, guten Morgen. Ich freue mich nochmal hier zu sein und ich bin ganz erstaunt, wie viele Leute da sind, weil ich dachte, es sind noch Ferien, alles sind noch im Urlaub, aber schön. Ich habe eine Geschichte aus dem Neuen Testament mitgebracht, keine Wundergeschichte, sondern ein Gleichnis. Es ist ein Text, der mich schon lange beschäftigt und auch irgendwie fasziniert. Und ich lese aus Matthäus 25, die Verse 14 bis 30, das Gleichnis vom anvertrauten Geld. Da sagt Jesus, es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er 5 Talente, einem anderen 2 und wieder einem anderen eines, jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Dann reist er ab. Der Diener, der 5 Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann 5 weitere dazu. Ebenso gewann der 2 Talente bekommen hatte, 2 weitere dazu. Der aber, der nur 1 Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Zuerst kam der 5 Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen 5 Talente mit und sagte, Herr, 5 Talente hast du mir gegeben, diese 5 hier habe ich dazu gewonnen. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Dann kam der 2 Talente erhalten hatte. Herr, sagte er, 2 Talente hast du mir gegeben. Hier sind die 2, die ich dazu gewonnen habe. Sehr gut, erwiderte der Herr. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Zuletzt kam auch der 1 Talent bekommen hatte. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Da gab ihm sein Herr zur Antwort, du böser und fauler Mensch, hast du also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Da hättest du mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können. Dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Doch diesen unnützen Diener werft in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Die Kapitel 24 und 25 im Matthäusevangelium sind überschrieben in der neuen Genfer Übersetzung mit dem Satz Jesu Rede über die Endzeit. Ausgangspunkt bei dieser Rede ist die Frage der Jünger an Jesus. Wann wirst du denn wiederkommen? Und welche Zeichen wird es dafür geben, dass du wiederkommst? Und Jesus spricht daraufhin, sagt eine längere Rede, und er spricht von falschen Messiasen, von Kriegen, von Hungersnöten und von Erdbeben und auch von Gesetzlosigkeit und davon, dass die Liebe in vielen erkalten wird. Und er ermahnt seine Jünger in dieser Zeit bis zu seiner Wiederkunft, aufmerksam, wachsam und treu zu sein. Was sollen wir genau tun in dieser Zwischenzeit, wie es in einem Lied heißt? Die Zwischenzeit von Jesu Himmelfahrt bis zu seiner Wiederkunft ist ja mittlerweile ziemlich lang. Fast 2000 Jahre sind es bis jetzt. Und da kann man ja auch schon mal müde werden. Das ist auch gar nicht schlimm, wie wir in dem Abschnitt vor unserer Geschichte erfahren. In den Versen 1 bis 13, da werden die Gläubigen verglichen mit 10 jungen Frauen, die auf den Bräutigam und damit auf den Beginn des Hochzeitsfestes warten. Und diese 10 jungen Frauen schlafen während der langen Wartezeit ein. Das ist auch, wie gesagt, gar nicht schlimm. Sie werden deshalb in der Geschichte nicht getadelt. Schlafen kann ein Ausdruck sein von innerer Ruhe und von Gottvertrauen. Eben davon, dass wir wissen, dass wir nicht alles selber regeln müssen, sondern dass Gott es tut. Ich habe jetzt im Urlaub, war ich in Eisenach, und da habe ich in der Touristeninformation einen wunderbaren Spruch von Luther gelesen. Auf dem Bild dazu, auf dem modernen Bild dazu, war ein Dackel abgebildet, der so ganz gemütlich auf dem Rücken lag und alle Viere von sich streckte. Und darüber stand der Satz von Luther: Man dient Gott auch durch Nichtstun. Ja, durch nichts mehr als durch Nichtstun. Also manchmal, hat zumindest Luther gemeint, dürfen wir auch alle Viere von uns strecken. Aber deswegen sollen wir nicht gleichgültig sein, sondern klug. Bei den Jungfrauen ist es ja so, dass sie dafür sorgen, bei den Klugen, dass ihnen das Öl nicht ausgeht. Ich habe einmal eine Predigt dazu gehört, wo das so ausgelegt wurde, dass dieses Öl die Liebe ist. Wir sollen also nicht lieblos und nicht gleichgültig sein. Aber wir können und sollen in der Zeit, bis Jesus wiederkommt, auch manchmal ausruhen. Und das passt ja auch gut zu einem Sonntag, der noch mitten in den Ferien liegt, fast mitten. In unserem Text geht es aber heute ganz klar um das Arbeiten. Ja, sogar ums Geld verdienen. Es ist ein Gleichnis. Ein Gleichnis ist eine erfundene Geschichte, die aber von der Wahrheit handelt. Davon, wie wir uns auf das Reich Gottes hin ausrichten sollen. Das Reich Gottes, das kommt in seiner Vollkommenheit, wenn Jesus wiederkommt, aber das auch jetzt schon da ist, durch die, die an ihn glauben und durch seinen Heiligen Geist. Und in diesem Gleichnis kommt ein reicher Mann vor, der Diener hat. So wie er mit seinen Dienern umgeht, so geht Gott mit uns um. Wir lernen in diesem Gleichnis etwas über Gott und über unseren Herrn. Und gleichzeitig lernen wir, wie wir mit anderen umgehen sollen. Denn wir, die Gott nachfolgen, sollen ja sein Wesen, die Art und Weise, wie er ist, durch unser Handeln in der Welt widerspiegeln. Wir sollen durch unser Handeln zeigen, wie Gott ist. Der reiche Mann in der Geschichte, der lehrt uns also etwas über Gott und er gibt uns gleichzeitig ein Beispiel für unser Leben als Christ. Und dann sind da noch die Diener. Die stehen für uns, die wir Gott dienen wollen. Sie zeigen uns, wie wir richtig, aber auch, wie wir schlecht handeln können. Zuerst, was lernen wir über Gott in dieser Geschichte? 3 Punkte sind mir dazu eingefallen. Der erste Punkt heißt, Gott kennt uns. Ich habe in der Schule ein Erlebnis gehabt, was man nicht immer so hat, aber was so schön war, dass mich das sehr erfreut hat. Und ich habe gedacht, das passt vielleicht zu dieser Geschichte. Im Förderunterricht habe ich mit einem Schüler Mathematikaufgaben wiederholt. Er war ein richtig netter Kerl und war noch nicht so lange in Deutschland. Es haperte noch etwas mit der deutschen Sprache und auch sein Matheblatt hatte noch einige Fehler. Wir sind die Fehler durchgegangen und ich habe ihm dann gesagt, man hat ja manchmal als Lehrer so Hoffnungen, von denen man eigentlich weiß, dass sie sich wahrscheinlich nicht erfüllen, aber ich habe gesagt, diese Aufgabe musst du in den Ferien noch mal üben. Und er hat dann gesehen, dass ich noch ein paar leere Arbeitsblätter da liegen hatte. Also das gleiche Blatt, was wir gerade gerechnet hatten, war noch nicht, aber noch nicht ausgefüllt. Und dann hat er doch tatsächlich gesagt, ich sollte ihm doch so eine Kopie mitgeben und die würde er dann zu Hause nochmal bearbeiten. Und ich war natürlich ganz erfreut über diese Idee und gab ihm dieses Blatt. Aber ich hatte auch so eine Ahnung und deswegen habe ich ihm dann gleichzeitig gesagt, du darfst aber nicht das fertige Blatt neben das andere legen und einfach nur die Ergebnisse abschreiben. Das nützt ja gar nichts. Dann brauchst du auch gar nicht zu üben. Du musst wieder neu rechnen, sonst lernst du nichts. Und das hat er sich angehört, meine Ermahnung. Und dann erschien so ein ganz breites Grinsen auf seinem Gesicht. Und dann sagte er, Frau Becker, du weißt mich. Ich stellte mir vor, dass dieses breite Grinsen auf dem Gesicht zumindest bei den ersten Dienern, bei den ersten beiden Dienern erschienen ist, als sie den Arbeitsauftrag von ihrem Herrn bekamen. Da steht nämlich in Vers 15 etwas sehr Schönes, dass er die Aufgaben verteilte, jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Das heißt, er hat seinen Dienern schon eine herausfordernde Aufgabe gegeben und sie sollten arbeiten, aber er hat sie auch wahrgenommen. Er hatte sie beobachtet und er konnte ihnen genau die passenden Aufgaben geben. Und für den Jungen damals war das irgendwie nicht peinlich, sondern er fand es cool, dass ich mich so in ihn hineinversetzt hatte, dass ich wusste, was in seinem Kopf vorging. Und so war das vielleicht hier auch. Ich stelle mir das so vor, dass sie gemerkt haben, dass der Herr sie kannte und ihnen die Aufgaben gegeben hat, die zu ihnen passten. Und es war so ein richtig guter Arbeitgeber. Gott kennt uns. Er nimmt uns wahr und er weiß genau, welche Aufgaben zu uns passen. Zweitens, Gott gibt uns einen riesigen Vertrauensvorschuss. Der reiche Mann wollte ja in ein anderes Land reisen und das tat er in einer Zeit, wo Reisen noch langsam war. Man reiste mit einem Reittier vielleicht zu Fuß. Gut, dieser Mann war reich, vielleicht hatte er eine Kutsche. Genauso langsam war auch die Nachrichtenübermittlung. Kein Telefon, keine Internetkonferenz, kein Online-Banking und keine Verbindung aus jedem Ort dieser Welt zu seinen Dienern. Der reiche Mann würde also über längere Zeit komplett weg sein und ohne Kontrollmöglichkeit. Und trotzdem vertraut er den drei Männern eine riesige Summe an. Ein Talent habe ich nachgelesen, das waren ungefähr 20 Jahresgehälter eines Tagelöhners damals. 5 mal 20 Jahresgehälter bekommt der erste Diener zu treuen Händen, der zweite 2 und 1 der dritte, also insgesamt 160 Jahresgehälter hat er da verteilt. Was für ein Vertrauensvorschuss, was für eine Wertschätzung gegenüber seinen Mitarbeitern, dass er ihnen diese Aufgabe zutraut. Er hätte ja auch sagen können, na, ich bleibe lieber zu Hause und mache das selber. Wer weiß, ob das gut geht, wenn ich so viel von meinem Geld in fremde Hände gebe. Gott gibt uns Talente. Dieses Wort ist ja sehr wunderbar doppeldeutig in dieser Geschichte. Einmal diese Maßeinheit für das Geld damals und dann das, was wir heute sagen, wenn jemand Talent hat, wenn er eine Begabung für etwas hat. Und Gott beauftragt uns, damit sein Reich zu bauen. Und damit gibt er uns eine Chance, unsere Fähigkeiten einzusetzen und zu erleben, wie sich unser Einsatz lohnt. Ein guter Chef macht nicht alles selbst, weil er es nicht aushalten kann, wenn irgendwo ein Fehler passiert, sondern er verteilt die passenden Aufgaben und gibt den Mitarbeitern die Chance, tätig zu werden, sich auszuprobieren und mit ihren Aufgaben zu wachsen. Uns Menschen gelingt das nicht immer, die Aufgaben so gut zu verteilen. Auch in der Schule leiden wir daran, dass das manchmal nicht gelingt. Aber Gott gelingt es schon. Er geht das Risiko ein, er gibt uns Talente und er traut uns etwas zu. Gott kennt uns, er gibt uns einen riesigen Vertrauensvorschuss und er misst den Erfolg nicht an der Klassennorm. Als der Herr in der Geschichte endlich zurückkommt, da wird abgerechnet. Für den ersten Diener ist das eine erfreuliche Sache. Er hat keine Verluste gemacht, sondern er hat im Gegenteil 5 Talente dazu verdient. Und er bekommt die Note 1. Sehr gut, erwiderte der Herr. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit wenigem treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Der zweite hat 2 Talente dazu gewonnen. Rein rechnerisch und objektiv gesehen ist das noch nicht mal die Hälfte von dem Gewinn, den der erste gemacht hat. Welche Note bekommt er? Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Gott misst den Erfolg nicht an der Klassennorm. Er schert nicht alle über einen Kamm. Er beachtet die individuelle Ausgangslage. Der eine hatte mehr Fähigkeiten und mehr Startkapital, der andere weniger. Beide haben aber ihr Talent verdoppelt. Beide waren nicht gleich, aber sie waren beide sehr gut und haben das gleiche Lob verdient. Der Herr in der Geschichte kann allerdings auch tadeln, sogar ziemlich hart. Würde er dazu nicht in der Lage sein, wäre sein Lob auch weniger wert. Hören wir, was er sagt. Du böser und fauler Mensch. Und weiter unten sogar, werft ihn in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Womit hat der dritte Diener dieses harte Urteil verdient? Immerhin, er hat ja keinen Verlust gemacht. Vielleicht wäre das aber auch weniger schlimm gewesen als das, was er sich ausgedacht hat. Er hat, und das ist wirklich schlimm, sein Talent vergraben. Er hat eine große Chance in seinen Händen gehabt und hat sie nicht genutzt. Er wollte nichts wagen, er wollte kein Risiko eingehen, er war auch faul, wie sein Herr gesagt hat. Er hat sich selbst das Tätigsein verwehrt, das sein Herr ihm ermöglichen wollte. Wenn wir Talente vergraben, wenn wir sie verkümmern lassen, dann missachten wir das, was Gott in unser Leben hineingelegt hat oder vielleicht auch in das Leben von Menschen, mit denen wir zu tun haben. Mir ist das mal sehr deutlich geworden, was das bedeutet, als ich mich mit dem Phänomen der Hochbegabung beschäftigt habe. Es gibt ja Kinder, die hochbegabt sind, die wesentlich höhere Intelligenz haben als der Durchschnitt der Menschen und die dann auch viele Aufgaben sehr schnell und gut erledigen können. Und dabei gibt es welche, denen es sehr peinlich ist, immer anders zu sein als die anderen, immer schneller zu sein, immer sich zu langweilen, wenn die anderen noch ewig überlegen und üben müssen. Und sie können damit nicht gut umgehen, dass sie immer anders sind. Und wahrscheinlich hat ihnen noch keiner wirklich erklärt, was eigentlich mit ihnen los ist und wo ihre besondere Begabung liegt. Und sie nehmen dann den Ausweg und fangen an, ihre Begabung zu verstecken. Und schreiben zum Beispiel mit Absicht immer nur so mittelmäßige Noten. Einfach, um nicht immer hervorstechen zu müssen und anders als alle anderen zu sein. Sie verstecken ihr Potenzial. Sie vergraben also ihre Talente. Und mit dieser verständlichen, aber trotzdem falschen Strategie werden sie oft todunglücklich. Und das ist wirklich schlimm. Gott will, dass wir Talente nicht vergraben, sondern dass wir sie fröhlich und mutig einsetzen, damit Leben gelingt, damit wir das ausschöpfen, was er in uns hineingelegt hat und was er sich in seiner Liebe zu uns ausgedacht hat und auch damit Reich Gottes gebaut wird. Damit uns das besser gelingt, lohnt es sich noch einmal, die beiden Diener genauer anzuschauen oder die drei Diener. Was ist der entscheidende Unterschied zwischen den ersten beiden und dem dritten? Ich habe das mal so formuliert. Der dritte Diener hat sich ein falsches Bild von seinem Herrn gemacht. In Vers 24 sagt er, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Was sagt er da? Was sagt er da quasi über Gott, weil es ein Gleichnis ist? Gott ist also hart, lässt andere für sich schuften, kassiert dann ab und man muss Angst vor ihm haben. Wenn dann das wirklich meine Überzeugung ist, dann bin ich wahrscheinlich wirklich wenig motiviert, ein Risiko einzugehen und fröhlich loszuarbeiten. Woher der dritte Diener dieses falsche Bild seines Herrn hatte, sagt uns die Geschichte nicht. Aber sie fordert uns heraus zu überlegen, welches Gottesbild haben wir? und welche Gottesbilder verbreiten wir auch? Es gibt da ja so Beispiele, die wir vielleicht doch alle kennen. Pass auf, kleine Hand, was du tust, pass auf, kleine Hand, was du tust, denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich, drum pass auf, kleine Hand, was du tust. Das war so ein Lied, was ich als Kind gelernt habe. Nicht nur dieses, Gott sei Dank. Aber da gibt es so, ist manchmal so Bilder von Gott als dem Aufpasser im Himmel, der einfach nur darauf erpicht ist, jeden Fehler auszumachen und uns dann dafür auch entsprechend die Quittung zu geben. Das kann wirklich Angst machen und verhindern, dass wir unsere Gaben mutig ausprobieren und vermehren. Und das hat absolut nichts zu tun mit dem breiten Grinsen, das auf unserem Gesicht vielleicht erscheint, wenn ich mit jemandem zu tun habe, von dem ich sagen kann, du weißt mich. Angst ist also das Stichwort beim dritten Diener. Vielleicht auch so ein bisschen als Entschuldigung. Aber bei den anderen ersten beiden ist es Freude. Freude darüber, dass ihr Herr sie kennt. Freude darüber, dass er ihnen Talente gibt. Freude über das Vertrauen, das ihnen der Herr entgegenbringt. Freude über die Chancen, die er ihnen einräumt. Es steht nicht ausdrücklich da, aber ich denke, dass diese Freude der Grund dafür ist, dass die beiden sofort loslegen und auch erfolgreich sind. Der Psalmist sagt etwas in der Art: Dienet dem Herrn mit Freuden. Die Motivation für unsere Arbeit im Reich Gottes, die ist sehr entscheidend. Deshalb steht auch bei dem Fest, zu dem die beiden ersten Diener bei der Wiederkunft ihres Herrn eingeladen sind, die Freude im Mittelpunkt. Da taucht dieses Wort wirklich auf. Einmal in Vers 21 und Vers 23. Kommt herein zum Freudenfest deines Herrn. Vielleicht sollten wir uns viel mehr mit der Freude beschäftigen in unserem Christenleben und in unseren Gemeinden und manchmal etwas weniger mit der Pflicht und mit den Fehlern, die wir natürlich machen und was auch bei Gott nicht schlimm ist, weil er dafür ganz viel Gnade hat. Zum Abschluss noch ein Gedankenanstoß zum Thema Freude mit einem kleinen Textauszug von Martin Schleske. Ich weiß nicht, ob den jemand kennt, das ist ja ein Geigenbauer, der ganz viele tiefgründige Gedanken über den Glauben sich gemacht hat, die mit seiner Arbeit auch verbindet und darüber Bücher geschrieben hat. Da schreibt er etwas zum Thema Freude. Es ist gut, sich darauf zu besinnen, dass es beim Propheten Nehemia nicht etwa heißt, unsere Erwartungen sind unsere Kraft, sondern die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Ohne Freude kann nichts heilig sein, also auch nicht unsere Arbeit im Reich Gottes. Die Bibel redet viel von der Heiligung des Lebens, aber Heiligung bedeutet nicht, dass wir an uns arbeiten, sondern dass wir aus den Quellen unserer Freude leben. Einzig die Freude hat die göttliche Kraft, der es gelingt, uns in der Tiefe unserer Seele zu verändern. Und wir werden es oft nicht einmal merken, denn es ist keine gewollte, sondern eine gewachsene Veränderung. Die Freude ist der Werkmeister des Lebens. Darum ist es so wichtig, dass wir uns von Gott die Quellen unserer Freude zeigen lassen, aus denen wir leben können. Das Freudenfest unseres Herrn, das ist das, was unser Gott für uns vorgesehen hat. Er kennt uns, er vertraut uns Talente an und er gibt uns gerne die Note 1. Wir haben die Freiheit, fröhlich und ohne Angst für ihn am Werk zu sein. Amen.